D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ich habe vor einigen Wochen an dieser Stelle mit Michael Nast gestritten, der das Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben hat. Und wir sind übereingekommen, dass unsere Generation Bock auf Beziehungen hat und auch Kinder will, dass das aber irgendwie mit dem Mutter-Vater-Kind-Ideal, das man uns vermittelt hat, nicht so richtig übereingeht. Und genau darum geht's heute. Wir wollen schauen, an welchen Stellen es hapert und wie eventuell eine Weiterentwicklung dessen aussehen kann. Wir haben zum Beispiel ein Paar in der Sendung, das den Behörden seine Liebe beweisen musste und da echt so einige Schwierigkeiten hatte. Wir schauen uns Zahlen, Daten, Fakten zur Ehe an und ich spreche mit Jochen König, der eine recht progressive Auffassung von Liebe und Beziehung hat. All das jetzt eine Stunde lang. Schön, dass ihr Bock habt, dabei zu sein.
D-Radio Wissen.
Der Autor Michael Nast hat das Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben und er sagt unter anderem, viele Menschen können nicht allein sein, suchen sich deshalb eine Beziehung und verwechseln das mit Liebe. Tja, und das hat Folgen. Till Opitz aus dem D-Radio Wissen-Team, du hast aktuelle Scheidungszahlen dabei.
Das stimmt und die sehen schon recht übel aus, wenn man das so will. Man kann sich da beziehen auf den Mikrozensus, da hat man die Haushalte befragt und das ist so, dass jede dritte Ehe innerhalb der darauffolgenden 25 Jahre wieder geschieden wird. Konkret sind es 35% der Ehen, die dann wirklich wieder geschieden werden. Und das ist eben nur, wenn eine Scheidung eingereicht wird. Das heißt, die Zahl der Trennungen, dass Leute dann trotzdem auseinander sich leben und getrennt leben, das ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Da kann man sich natürlich durchaus einfach mal fragen, warum man denn überhaupt heiraten sollte, ne?
Naja, das hat ja erstmal Vorteile. Die klassische Ehe wird gegenüber anderen Beziehungsformen wirklich bevorzugt, zum Beispiel steuerlich. Ehegattensplitting ist da so ein Stichwort. Das gilt für verheiratete Paare und das sorgt eben dafür, dass die bei der Einkommensteuer viel Geld sparen. Auch beim Sorgerecht, da haben Verheiratete erstmal einen Vorteil. Wenn man nämlich ein Kind kriegt, ohne einen Trauschein zu haben, dann liegt das Sorgerecht erstmal automatisch bei der Mutter. Man muss erstmal zum Amt, das ist alles ein bisschen komplizierter, um dann das Sorgerecht für beide zu kriegen. Und da ist eine Ehe dann eben doch von Vorteil. Anderes Beispiel ist, wenn ein Partner ins Krankenhaus kommt, da dürfen nur Angehörige, eben zum Beispiel Ehepartner, Auskunft über den Gesundheitszustand kriegen. Und da muss man sich als nicht verheiratetes Paar erstmal eine Vollmacht ausstellen lassen, damit man eben auch überhaupt die Auskünfte bekommt dann im Krankenhaus.
Und in Sachen Adoptionsrecht und bei künstlicher Befruchtung zum Beispiel, da gibt es ja auch so ein paar Sonderregeln, wenn ich das recht im Kopf habe.
Bei künstlicher Befruchtung, da ist es inzwischen so, dass auch Paare ohne Trauschein finanzielle Unterstützung, Geld vom Staat bekommen. Aber den Zuschuss von den Krankenkassen, den bekommen aktuell nur verheiratete Paare, Ehepartner. Was das Adoptionsrecht angeht, da sind aktuell vor allem eingetragene Lebenspartnerschaften benachteiligt. Also die Ehen, die Schwule und Lesben in Deutschland eingehen dürfen. Dafür gibt es ja dieses spezielle Konstrukt Lebenspartnerschaft und eben nicht Ehe. Während heterosexuelle, verheiratete Paare nämlich gemeinsam ein Kind adoptieren dürfen, darf das in einer homosexuellen Partnerschaft nur eine Seite, einer von beiden. Allerdings ist Lesben und Schwulen in eingetragenen Lebenspartnerschaften die sogenannte, Achtung, Sukzessivadoption gestattet. Dabei adoptieren diese Lebenspartner nacheinander ein Kind und auch Stiefkindadoptionen, die sind erlaubt. Dabei adoptiert einer der beiden Partner das leibliche Kind des anderen. Also wenn du zum Beispiel zwei Frauen hast, dann ist es so, dass die Partnerin das Kind von der anderen Frau dann adoptieren kann.
Die Radiowissen ist hier mit einer Stunde Liebe. Binationale Ehen werden immer häufiger in Deutschland. Sarah und Sebas führen eine solche Ehe. Sie ist Deutsche, seine Wurzeln liegen in Venezuela. Die beiden standen unter Verdacht, eine Scheinehe eingehen zu wollen und mussten sich deshalb einem Test unterziehen. Ja, Liebesbeweis auf Behördendeutsch ist nicht so ganz leicht. Lisa Rauschenberger hat das inzwischen glücklich verheiratet. Paar getroffen.
Hier steht dann, das ist ja ein Test, den haben ja die Beamten vor sich liegen. Wie haben Sie den Tag Ihrer Eheschließung verbracht? In Klammern, einfach mal erzählen lassen, wie Eheschließung verlaufen ist, wie Sie zum Standesamt gekommen sind und was Sie danach gemacht haben, bis Ende des Tages. Hochzeitskleidung beschreiben lassen. Hat man die Nacht vor der Eheschließung gemeinsam verbracht? Wenn nein, warum nicht?
Gott. Sarah und Sebas sitzen an ihrem Küchentisch und blättern durch alte Unterlagen. Ihre 9 Monate alte Tochter Selma gluckst auf Sarahs Schoß zufrieden vor sich hin. Ihr Sohn Santiago ist im Kindergarten. Ein Happy End für eine Geschichte, die zwischendurch ganz schön verzwickt war. Denn diese Fragen, über die sie heute lachen können, haben ihnen damals echte Kopfschmerzen bereitet. Aber zurück zum Anfang der Geschichte.
Eigentlich haben wir zusammen gearbeitet. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Beim Ballaballa hier in Köln. Das ist ein Jonglageladen und da bin ich neu eingestiegen als Verkäuferin während dem Studium. Und der Sebas hat da vorher schon gearbeitet.
Sie verlieben sich und werden ein Paar. Trennen sich für kurze Zeit, kommen dann wieder zusammen. Sie kennen sich 2 Jahre, als sie beschließen zu heiraten. Wenn auch nicht ganz freiwillig.
Weil mein Visum abgelaufen war, tatsächlich. Also ich war jetzt schon zu lange studiert, dann war für das Amt absehbar, dass ich es nicht mehr schaffe, in diesem Zeitkontingent, den man als ausländischer Studierender hier kriegt. Und dann haben sie gesagt, ich muss das Land verlassen.
Aber Sebas hat sich längst in Köln eingelebt und möchte bleiben. Mit oder ohne Studentenvisum.
Also ich war vor allem verzweifelt, als ich nicht wusste, wie es anzustellen ist, dass ich hier bleibe. Das war echt sehr kräftezehrend.
Ehrlich gesagt hat der Sebas alles in Erwägung gezogen, alles versucht, irgendwie das Visum zu verlängern. Und ich habe mir schon überlegt, heimlich, wieso fragt er mich denn nicht, ob ich ihn heiraten möchte, weil wir sowieso zusammenbleiben wollen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt und habe gesagt, sag mal, wieso ist das keine Option für dich?
Die beiden wollen in Venezuela heiraten, denn im Standesamt in Köln fühlen sie sich nicht ernst genommen. Die Standesbeamtin redet, so erzählen es die beiden, nur mit Sarah und schaut Sebas nicht mal an. Fragt Sarah, ob er überhaupt Deutsch spricht. Sarah und Sebas holen sich Hilfe bei einer Beratungsstelle.
Also sie hatten gesagt, klar, geht das auch im Ausland. Sie müssen mit viel Zeit nochmal rechnen. Und eine Frau hat sogar gesagt, denken Sie nochmal drüber nach, die sind noch beide jung und vielleicht wollen Sie nicht 3 Jahre aufeinander warten. Und naja.
3 Jahre dauert es zwar meistens nicht, bis man nach einer Hochzeit ein Visum bekommt, aber locker ein halbes Jahr. Wenn es schlecht läuft, auch mehr als 1 Jahr. Sarah und Sebas müssen den Behörden beweisen, dass sie keine Scheinehe haben, sondern wirklich ein Paar sind. Glaubt ihnen das Ausländeramt nicht, können Sarah und Sebas noch vor Gericht ziehen. Aber so eine Klage kann sich hinziehen. Und Sarah und Sebas haben sich längst entschieden. Sie wollen heiraten. Sie fliegen also nach Venezuela, Sarah lernt Sebas Familie kennen und sie verbringen einen wunderschönen Hochzeitstag. Nach der Hochzeitsreise fliegt Sarah zurück nach Deutschland und Sebas bleibt in Venezuela. Wann sie sich das nächste Mal wiedersehen, das wissen sie nicht. Alles hängt von Sebas Visum ab.
Dann habe ich versucht, die Behördengänge zu machen. Die sehen das zwar nicht so gerne, wenn du da öfter antanzt und fragst, wie der Stand der Sache ist, aber man hält es aber auch nicht aus, nur zu sitzen und zu warten.
4 Monate später kommt dann endlich die Einladung zum persönlichen Gespräch. So harmlos, wie es klingt, ist es aber nicht, sondern ein Test, den Sarah und Sebas zeitgleich machen müssen. Sarah im Ausländeramt in Köln und Sebas in der deutschen Botschaft in Caracas. Aber Sarah und Sebas haben sich auf den Test vorbereitet. Ein befreundeter Anwalt hat ihnen einen Probetest schon vorher besorgt. Oft greifen nämlich die Behörden auf dieselben Fragen zurück. Wissen kann man das nie. Teilweise sind die Fragen richtig knifflig. Darum haben Sarah und Sebas wie für eine Prüfung gelernt. Sie sind zusammen Frage für Frage durchgegangen.
Es gibt eine Frage zur Person, was ist der Lieblingsfernsehserie ihres Ehegatten? Und wenn ich spontan geantwortet hätte, weiß nicht, ob wir spontan dasselbe gesagt hätten voneinander. Da guckt nicht so viel Fernsehen. Also ich hätte ja irgendwas gesagt, um irgendwas zu sagen. Und vielleicht hätte sie sich gezwungen gefühlt zu sagen, ich gucke am liebsten, keine Ahnung was.
Ich wurde dann aufgerufen. Ich durfte auch mein Handy halt nicht bei mir behalten. Man fühlt sich halt, als würde man was Illegales machen. Mhm. Ja. Ich hatte sogar Fotos dabei von unserer Hochzeit und wir hatten ein tolles Fest und das habe ich auch so erzählt und man strahlt, aber man wird völlig kühl behandelt.
Die Fragen der Beamtin sind dafür umso persönlicher. Sie will zum Beispiel wissen, wie Sarah und Sebas sich kennengelernt haben. Ein bisschen wie in einem Verhör, findet Sarah.
Weil sie dann nochmal nachgehakt hat und dann auch gefragt hat, wie habt ihr direkt Nummern ausgetauscht, seid ihr direkt nach Hause gegangen nach dem Abend. Und das, finde ich, sind Sachen, das geht halt einfach niemandem was an. Ne?
Ein paar Wochen nach dem Test bekommen sie das Ergebnis. Grünes Licht. Sebas darf zurück nach Deutschland kommen. Mit einer weiteren Auflage. Sie müssen auch zusammenziehen, und zwar innerhalb der nächsten 2 Monate. Mit dem Hinweis, dass ein Beamter jederzeit unangemeldet vor der Tür stehen kann, um zu kontrollieren, ob Sarah und Sebas wirklich keine Scheinehe haben.
Ich weiß immer noch nicht heute, wie ich darauf reagiert hätte, wenn auf einmal ein Beamter vor der Tür steht und sagt, bitte machen Sie die Schublade mit der Unterwäsche seiner Frau auf. Wo ist das? Oder so. So habe ich mir das vorgestellt zumindest. Das war ein blödes Gefühl auf jeden Fall.
Seit sie Kinder haben, müssen sie davor immerhin keine Angst mehr haben. Und im Nachhinein können beide auch noch etwas Gutes an der ganzen Geschichte finden.
Also wir haben immer gedacht, wir wurden so ein bisschen zu unserem Glück gezwungen. Weil war eine tolle Wohnung und wir haben gerne zusammen gewohnt und wir sind sehr glücklich verheiratet und haben 2 Kinder mittlerweile und eigentlich alles super, aber wahrscheinlich hätten wir beide von unserem Lebenskonzept her nicht unbedingt geheiratet. Sofort, so früh. Oder?
Es war wunderschön, wie es gelaufen ist. Wir hätten es anders gemacht und vermutlich später.
Irgendwie ist da Sand im Getriebe von Liebe, Beziehung, Partnerschaft. Buchautor Michael Nast sagt, wir seien die Generation beziehungsunfähig. Und Blogger Jochen König sagt, lass es uns doch einfach anders machen als unsere Elterngeneration. Er lebt in Berlin und zeigt, dass man Kinder auch ohne klassische Familie großziehen kann. Ich habe mit ihm darüber telefoniert und zuerst hat er mir seine Familienkonstellation erklärt.
Genau, ich habe 2 Kinder. Die Große ist 6 Jahre alt, die Kleine ist jetzt gerade 1 Jahr alt geworden. Und genau, die Große kommt aus einer einigermaßen klassischen Hetero-Beziehung, wobei ich auch da schon mit der Mutter nie zusammengelebt habe, auch während wir noch ein Liebespaar waren und das Kind von Geburt an überwiegend bei mir gelebt hat. Und das zweite Kind, so ein bisschen aus der Erfahrung dieses ersten Kindes heraus, also dass das nicht so einfach war, Liebesbeziehung und Elternsein miteinander zu vereinbaren. Wir hatten eben einfach nicht mehr so die Möglichkeit, abends spontan zusammen ein Bier trinken zu gehen oder so. Und auch die Trennung war nicht so einfach, weil eigentlich wollten wir uns aus dem Weg gehen, ein halbes Jahr am liebsten, und ging aber nicht. Wir mussten dieses Kind weiter vom ersten Tag danach an weiter oder das Leben mit diesem Kind organisieren. Mhm. Genau, und aus dieser Erfahrung heraus habe ich so gedacht, okay, ich wollte ein zweites Kind, das war mir klar. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich gedacht, okay, ich würde am liebsten gerne ein Kind haben mit einer Frau, die nicht meine Partnerin ist, um eben diese ganzen Probleme zu umgehen. Und genau, und dann habe ich eine Freundin von mir gefunden, mit der ich mir das zusammen überlegt habe. Wir haben viel darüber gesprochen. Und so ist meine zweite Tochter entstanden. Mittlerweile ist ihre Partnerin noch Teil dieses Elternkonstruktes. Das heißt, meine kleine Tochter hat 2 Mütter und mich als Vater. Genau.
Ach krass, das heißt, du hattest erst die homosexuelle Freundin, mit der du dir überlegt hast, wir wollen ein Kind zusammen haben.
Genau, erst haben wir uns nur das nur zu zweit überlegt. Genau. Ja.
Und hast du nie vielleicht darauf gehofft, die wahnsinnig romantische Superliebe zu finden und die Frau deines Lebens, mit der du all das tun kannst?
Ach, ich bin nicht völlig frei von diesen Vorstellungen. Natürlich habe ich manchmal so einen Gedanken von, ach, wie toll wäre es, mich ganz heftig zu verlieben, so dass ich mir dann sogar irgendwie ein Kind mit dieser Person nochmal vorstellen kann. Aber ich war das auch. Ich war das mit der Mutter meiner großen Tochter, da war ich so doll verliebt. Da dachte ich zwischendurch auch, das hält vielleicht bis ans Lebensende. Aber das heißt dann trotzdem nichts, wie es dann ein paar Jahre später aussieht. Das kann dann trotzdem wieder anders sein. Und das ist einfach, also so Liebesbeziehung ist nie, man hat nie eine Garantie, dass das auf Dauer ist. Aber Eltern sein ist auf Dauer. Und da war dann so eben dieser Gedanke, naja, dann ist es vielleicht, passt das vielleicht gar nicht so richtig zusammen.
Hattest du oder hattet ihr bei dem zweiten Kind, hattet ihr da zwischenzeitlich auch mal so Bedenken, dass sich möglicherweise doch, ich weiß nicht, die Weltanschauung, die Lebenspläne etc. so auseinander dividieren könnten, dass ihr dieses Projekt Kind und Familie zusammen oder ne, Patchwork-Familie zusammen, dass das in irgendeiner Form in Gefahr sein könnte irgendwann?
Klar, auch davon sind wir nicht sicher. Auch es wird sicherlich auch Momente geben, in denen wir uns streiten und in denen wir unterschiedliche Ansichten sind. Aber so ein bisschen ist die Hoffnung dadurch, dass wir nicht so einen emotionalen Beziehungsballast mit uns rumschleppen, dass wir halt einfach da offener drüber reden können oder ein bisschen sachlicher drüber reden können, weil so dieser Beziehungsrucksack nicht so da ist.
Jochen König lebt ein Familienkonstrukt, in dem es in erster Linie um Liebe und Verantwortung geht. Und er hat mir erzählt, dass es gerade von Amts wegen so ein bisschen kompliziert ist.
Vor allem diese Co-Eltern-Familie, wir zu dritt als Eltern, die haben natürlich rechtlich große Probleme. Also es ist einfach in Deutschland leider nicht möglich, zu dritt Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Und genau deshalb sind wir nur zu zweit Eltern rechtlich, also die Mutter, die das Kind geboren hat, und ich, wir sind die beiden rechtlichen Eltern, und die zweite Mutter ist rechtlich so ein bisschen außen vor, was in manchen Situationen ein größeres Problem ist. Zum Beispiel war unsere Tochter jetzt für eine Zeit im Krankenhaus, und da ist es dann sofort aufgefallen, dass da eine Person eben nicht sorgeberechtigt ist und nicht die Medikamente abholen kann im Nebenhaus oder sowas. Sie darf es halt nur mit einer Vollmacht, aber da haben wir dann in dem Moment einfach überhaupt nicht dran gedacht zum Beispiel. Auch für den Kindergarten jetzt braucht sie halt immer eine Vollmacht, um das Kind abholen zu dürfen, was ja eigentlich ihr Kind ist. Ne? Also sie ist die Mutter dieses Kindes, aber in Deutschland ist es eben nicht möglich, das so anzuerkennen.
Und für deine ältere Tochter?
Da haben wir auch das geteilte Sorgerecht, also die Mutter und ich.
Was sagen denn eigentlich die Kinder dazu?
Ach, ich versuche da total offen mit umzugehen. Also, na gut, die Kleine kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber die Große, die weiß alles. Die weiß sogar, wie ihre kleine Schwester gezeugt wurde, dass die nicht durch Sex gezeugt wurde, sondern mit einem Becher. Das weiß die alles und das ist für sie total in Ordnung. Das ist für sie ihre Familie. Das ist für sie in ihrer Erfahrungswelt einfach total normal. Und es gibt dann schon manchmal lustige Situationen, wenn sie auf dem Spielplatz mit anderen Kindern spricht und dann versucht, ihr Familienmodell zu erklären, wo sie herkommt aus der Familie. Und dann gab es schon so eine Situation, wo sie dann angegeben hat und gesagt hat, in meiner Familie gibt es aber mehr Mütter als in deiner. Also sie sieht da durchaus auch Vorteile.
Und das heißt aber, deine große Tochter ist auch mit den beiden Müttern von der kleinen Tochter dicke?
Das ist jetzt nicht, die sind nicht die Mütter von ihr, ne? Also das nimmt sie schon auch ganz klar so wahr, dass das nicht ihre Mütter sind. Aber natürlich sind das einfach Bezugspersonen, die so im Familienkontext einfach immer vorkommen, die bei ihrer Einschulung dabei waren oder die zu ihrem Geburtstag kommen und die einfach dauerhaft da sind und nicht irgendwann wieder weg sind, so wie es vielleicht eine Beziehung von mir dann zwischendurch mal ist oder so.
Hast du denn dazwischen dann auch einfach noch Beziehungen, ganz normale Liebesbeziehungen?
In letzter Zeit nicht, aber das ist einfach liegt daran, dass eben die Kleine noch so klein ist und ich einfach total wenig Zeit habe, Menschen kennenzulernen oder so und im Moment nicht, aber theoretisch habe ich das natürlich irgendwann wieder.
Wer ist wann wie viel bei dir?
Meine große Tochter ist immer 9 Tage bei mir und dann 5 Tage bei der Mutter und die Kleine ist immer 3 Tage bei mir und dann 4 Tage bei den Müttern. Und das überschneidet sich dann manchmal. Das heißt, manchmal habe ich beide Kinder bei mir und die sind ganz normal Geschwister. Manchmal habe ich nur ein Kind. Das ist für die Große vor allem immer noch ganz super, dass ich sie manchmal alleine habe und sie mich nicht immer teilen muss mit ihrer kleinen Schwester. Und manchmal jedes zweite Wochenende habe ich auch noch Zeit für mich und ganz kindfrei und kann was anderes machen, als mich um die Kinder kümmern zum Beispiel.
Die Radiowissen ist hier. Jochen König hat 2 Töchter, eine mit seiner Ex und eine mit einem lesbischen befreundeten Pärchen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie sein Umfeld darauf reagiert.
Naja, es gibt einfach klassische Homophobie, also Menschen, die nicht nur Menschen des anderen Geschlechts lieben. So, das ist für viele schon irgendwie einfach unvorstellbar, dass sowas einfach normal sein kann und Menschen da glücklich werden können und Kinder von solchen Menschen glücklich sein können und so. Und dann gibt es so Sachen wie, erfährt dein Kind ja nie wirklich, was Liebe zwischen den Eltern bedeutet, wo ich sagen würde, es gibt halt auch unterschiedliche Formen der Liebe und natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise liebe ich die Mütter meiner Kinder. Sonst hätte ich mir das nicht vorstellen können, mit denen ein Kind zu zeugen und für die nächsten mindestens 20 Jahre mit denen irgendwie verbunden zu sein. Aber natürlich ist das was anderes und die irgendwie klassische romantische Liebe erfahren sie dann eben nicht zwischen ihren Eltern, sondern zwischen den Eltern und jemand anders noch oder so.
Wie sieht denn das eigentlich so organisatorisch und monetär aus? Also gab es irgendwann mal Situationen, wo du dachtest, alter Schwede, was habe ich mir dazu gemutet?
Ach klar, das merke ich schon, dass so Kinder nicht nichts zum Familieneinkommen beitragen, aber trotzdem was essen wollen. Aber solange die noch einigermaßen klein sind, hält sich das auch noch in Grenzen. Aber klar, irgendwann, wenn ich denen eine Ausbildung oder ein Studium oder so noch irgendwie mitfinanzieren muss, dann, oder klar, denke ich da manchmal dran. Aber da sind wir uns eigentlich alle relativ einig, dass es da, also es kommt uns nicht, oder das ist nicht so unsere oberste Priorität, den Kindern irgendwie Reichtum mitzugeben, sondern wir schlagen uns irgendwie durch und das funktioniert bisher ganz gut.
Was ist denn eigentlich so deine Definition von Liebe? Also es ist ja gerade schon mal so kurz angedeutet, aber es ist ja schon so eine Form von Polyamorie, aber irgendwie auch nicht, ne?
Na, ich glaube, jeder Mensch liebt doch mehrere Personen, ne? Also auf unterschiedlichen Ebenen. Und also das würde ich jetzt noch nicht als Polyamorie oder meinetwegen kann man es auch so bezeichnen, aber das, ja, also es gibt halt einfach unterschiedliche Formen der Liebe. Es gibt sowas wie romantische Liebe, erotische Liebe, was auch immer. Es gibt dann die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Ich habe das mit meiner großen Tochter mal so ein bisschen so versucht zu erklären, dass ich sie liebe und das wird auch immer so sein. Und in andere Personen, die dann zwischendurch eventuell mal auftauchen oder so, in die bin ich dann vielleicht verliebt und das ist eben aber vergänglich, das ist mal mehr und mal weniger. Und genau, um das für sie so ein bisschen abzugrenzen, damit sie nicht auch so eine Angst davor hat, dass die Liebe zu ihr vielleicht irgendwann mal nicht mehr so da ist oder so.
Hast du eine Idee oder hast du irgendwie einen Wunsch, eine Vorstellung davon, was möglicherweise so von behördlicher, staatlicher Seite halt irgendwie geändert werden könnte, um das alles ein bisschen leichter zu machen und da irgendwie verschiedensten Familienkonzepten mehr entgegenzukommen?
Ja, also auf jeden Fall, so Politik ist immer noch ganz krass an so einem Idealbild von Familie ausgerichtet, was eben einfach nicht mehr so das alleinige Familienbild ist, ne? Es ist immer noch so an diesem Mama-Papa-Kind-Ding ausgerichtet. Aber das ist ja auch nur ein Teil von Menschen, wie sie zusammenleben und zusammen Verantwortung übernehmen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Politik einfach anerkennt, wie Menschen unterschiedlich zusammenleben und Verantwortung füreinander übernehmen und sich dann überlegt, was kann das konkret heißen? Wie können wir konkret solche Familien unterstützen? Das ist einmal so die politische Ebene und dann wünsche ich mir natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene, dass sowas anerkannt wird. Also dass Menschen unterschiedlich sind und in unterschiedlichen Konstellationen zusammenleben und dass es eben nicht so dieses eine Normalbild gibt und alles andere ist irgendwie komisch und anders, sondern ja, wir sind alle unterschiedlich und selbst so diese Mama-Papa-Kind-Familien sind ja in sich völlig unterschiedlich und manchmal gar nicht so miteinander in einen Topf zu werfen oder so.
Das war eine Stunde Liebe. Wie können wir liebevoll und verantwortungsvoll miteinander umgehen, ohne zu heiraten, ohne die ganz, ganz große Liebe zu finden, unseren Seelenverwandten und uns trotzdem fortpflanzen? Ich glaube, da waren einige Ideen und Impulse dabei. Wenn ihr Bock habt, lasst uns drüber diskutieren auf unserer Facebook-Seite oder per Mail at deradiowissen.de. Mein Name ist Inga Hinkamp. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit ganz viel Liebe. Bis bald. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.